wunderschönen guten Morgen auch von meiner Seite. Dankeschön, Gunnar, für die einleitenden Worte. Du hast mir ja regelrecht den Startschuss gegeben. In Bonn ist heute tatsächlich der große City-Marathon, an dem sich, ich war gestern noch im Marathonzelt, 16.000 Läufer angemeldet haben. Und es werden ungefähr 200.000 Zuschauer erwartet. Wenn Sie mich so sehen, werden Sie es vielleicht nicht glauben, aber ich habe früher sehr oft an Marathonläufen teilgenommen, selber. Ist allerdings jetzt schon ein paar Jahre her. Das heißt, ich hätte von Bonn nach Remagen gut laufen können, Gunnar. Nur, ob ich dann hier noch gepredigt hätte, weiß ich nicht. Ja? Ich habe auch zum Beispiel mal hier an einem Rhein-Ahr-Lauf teilgenommen. Ich weiß nicht, ob es den noch gibt. Also Laufen ist mein Hobby, eines meiner Hobbys. Und dieses Hobby war auch die Motivation tatsächlich für die Predigt heute. Also soweit die Vorrede dazu. Der Predigttext steht in Philipper 3, Verse 12 bis 14. Da schreibt Paulus: Nicht, dass ich es schon ergriffen habe oder schon vollkommen sei, ich jage ihm aber nach, ob ich es wohl ergreifen könnte, weil ich von Christus Jesus ergriffen bin. Meine Brüder, und ich denke, er meint sicher auch meine Schwestern, ich schätze mich selbst noch nicht so zu sein, dass ich es ergriffen habe. Eins aber sage ich, vergesse, was da hinten ist und strecke mich aus nach dem, was da vorne ist und jage nach dem vorgesteckten Ziel, dem Siegespreis der himmlischen Berufung Gottes in Christus Jesus. Soweit der kurze Predigttext. Ich habe die Predigt überschrieben mit dem Thema zielorientiert leben. Oder als Untertitel ist Disziplin heute noch zeitgemäß. Das Wort Disziplin hat heute leider für viele Menschen einen negativen Beigeschmack. Vielleicht sehen wir bei diesem Wort ein Kind vor uns, das gemaßregelt oder vielleicht sogar gedemütigt wird und denken an einige dunkle Flecken unserer eigenen Kindheit zurück. Oder wir sehen gedrillte Soldaten und denken dabei an einen sogenannten Kadavergehorsam. Hier kann man sicher viele Beispiele nennen. Ist Disziplin also allenfalls ein unvermeidliches Übel, ein erdrückendes Muster für tägliche Pflichten oder strenge Routine, das uns von einer jeweils höheren Macht aufgedrängt wird, um uns den Spaß am Leben zu nehmen? Wenn ja, ist Disziplin eher etwas, was uns daran hindert, unser Leben schön, fröhlich und unbeschwert zu gestalten. Aber ist das wirklich so? Haben wir da dann nicht etwas falsch verstanden oder in eine falsche Richtung gelenkt? Jetzt nur so viel als kurze Antwort vorab. Ohne Disziplin wären wir gar nicht in der Lage, unser Leben mit seinen vielfältigen Aufgaben zu meistern. Würden wir völlig disziplinlos leben, ginge es mit uns eher immer abwärts und wir würden sicher auch im Leben in ernsthafte Schwierigkeiten geraten. Doch zurück zu unserem heutigen Bibeltext. Was bewegt Paulus eigentlich dazu, diese Formulierungen vom Siegespreis und vom Ziel zu wählen? Das tut er übrigens nicht nur in dem Brief an die Philipper, sondern er formuliert auch zum Beispiel im 1. Korintherbrief im Kapitel 9, Verse 24 bis 25a ganz ähnlich. Ich zitiere: Ihr wisst doch, dass an einem Wettlauf viele teilnehmen, aber nur einer bekommt den Siegeskranz. Darum lauft so, dass ihr den Kranz gewinnt. Alle, die an einem Wettlauf teilnehmen, nehmen dafür harte Einschränkungen auf sich. Soweit noch einmal Paulus. Um zu verstehen, warum Paulus zur Motivation der Gemeinden gerade diese Vergleiche wählt, muss man einen Blick zurück in die historischen Zusammenhänge werfen. Im Jahre 51 nach Christus ist Korinth in heller Aufregung. Die jährlichen isthmischen Spiele zu Ehren des Gottes Poseidons haben begonnen. Sie bilden den unbestrittenen Höhepunkt eines Jahres dieser quirligen Stadt. Von weit her strömen Athleten und noch viel mehr Zuschauer zusammen, um an diesen Spielen teilzunehmen, beziehungsweise sie zumindest als Zuschauer zu erleben. In diesem Jahr ist auch Paulus schon seit einiger Zeit in Korinth, um der dortigen jungen Gemeinde beizustehen. Da er zu seinem Lebensunterhalt als Aushilfe beim Zeltemacher Aquila arbeitet, hat der ganze Rummel auch Auswirkungen auf seinen Alltag. Denn Aquila hat vermutlich auch Aufträge zur Herstellung von Zelten für die Spiele erhalten. Gespannt und wohl auch gebannt beobachtet Paulus, wie die Spiele das Leben in der Stadt verändern und bestimmen. Bei seiner Arbeit kommt er auch zwangsläufig in Kontakt mit einigen Athleten und er entdeckt den riesigen Unterschied zweier Welten. Die Bewohner der typischen Hafenstadt Korinth genießen den damaligen relativen Wohlstand in vollen Zügen mit Ess- und Trinkgelagen, bei denen die in der ganzen Stadt anzutreffenden Prostituierten nicht fehlen. Das Leben der Athleten sieht dagegen völlig anders aus. Sie trainieren voller Elan auf den Wettkampf hin. Sie üben wieder und wieder, ernähren sich gesund und sorgen für ausreichend Schlaf. Mit anderen Worten, sie haben ihr Leben streng diszipliniert. Paulus ist davon begeistert. Welch ein wohltuender Unterschied zum überwiegend lästerlichen Treiben in der Stadt. Neugierig geworden besucht er mit Aquila die Wettkämpfe. Er will sehen, wofür sich die Athleten so sehr gequält haben. Dabei beeindruckt ihn wohl am meisten der Stadionlauf, bei dem die Wettkämpfer bis zu 24 Mal das Stadion durchlaufen müssen. Paulus sieht, wie der Sieger das Ziel erreicht, die Arme hochreißt und seine Freude über den Sieg hinausschreit. Das Publikum jubelt dem Sieger zu. Er ist ein Held. Er hat sein Ziel erreicht. Die ganze Quälerei hat sich für ihn gelohnt. Paulus lässt sich offensichtlich von der Begeisterung anstecken und jubelt mit allen anderen mit. Die anschließende Siegerehrung aber macht ihn nachdenklich. Was für ein armseliger Siegeskranz. In wenigen Monaten hat er seinen Glanz verloren und hängt irgendwo an der Wand. Und was ist mit dem zweiten, dem dritten und so weiter? Die haben sich doch auch gequält. Wofür nun? War alles umsonst? Auf diesem Hintergrund schreibt Paulus später die zitierten Zeilen an die Gemeinden in Philippi und Korinth, woran man erkennt, wie sehr ihn tatsächlich dieses Thema interessiert hat und bewegt. Ich zitiere noch einmal aus dem 9. Kapitel des 1. Korintherbriefes. Da heißt es im Vers 25b, Sie, gemeint sind die Läufer, tun es für einen Siegeskranz, der vergeht. Aber auf uns wartet ein Siegeskranz, der unvergänglich ist. Paulus will also sowohl die Christen in Philippi als auch in Korinth aufrütteln und in ihrem Dienst bestärken, indem er sie an die Eindrücke der Wettkämpfe erinnert. In seinem für Hobbyläufer wie mich äußerst belesenswerten Buch mit dem Titel Lauffeuer gibt der Autor Martin Schramm eine wunderbare Interpretation wiederhole und betone, natürlich eine Interpretation der Mahnungen von Paulus wieder. Wisst ihr nicht, lässt er Paulus sagen, damals während der Spiele, es gab unermüdliches Training und verbissene Wettkämpfe. Noch nie hatte ich so viel Leidenschaft erlebt. Die Läufer waren Feuer und Flamme. Sie kämpften, bissen sich durch. Sie opferten alles für den Sieg. Das war mehr als Freude am Sport. Das war Leidenschaft. Dieses Feuer. Genauso sollten wir unterwegs sein. Voller ansteckender Begeisterung. Die Leidenschaft der Läufer sollte uns ein Vorbild sein. Setzt alles dafür ein, dass ihr das Ziel des Glaubens auch erreicht. Denn dieses Ziel ist wirklich wert, sich dafür zu mühen. Zeigt eure Freude, eure Begeisterung und eure Leidenschaft. Jeder Einsatz ist gerechtfertigt. Kein Überschwang ist peinlich. Ihr seid nicht verrückt, sondern auf dem richtigen Weg. So wird eure Freude und Begeisterung zu einem Lauffeuer, das andere mit sich zieht und in Brand setzt. Soweit das Zitat dieses Buches. Ich finde das eine sehr gelungene und eindrückliche Interpretation des Paulustextes. Wie geht es nun mit unserer Begeisterung, mit unserer Leidenschaft und mit unserem Feuer? Quälen wir uns? Zeigen wir Disziplin? Haben wir überhaupt Ziele? Denn das möchte ich deutlich sagen. Es geht mir nicht um Disziplin, um der Disziplin willen. Warum sollten wir denn auf Dauer Disziplin entwickeln, wenn wir gar kein richtiges Ziel haben? Ein Ziel, das uns herausfordert, das wir für wirklich erstrebenswert halten. Warum einen Preis zahlen, wenn es gar nicht nötig ist? Wenn wir auch so durchs Leben kommen, ein bisschen fromm und möglichst ohne in der Welt anzuecken. Hier sind wir auf eine ganz wichtige Frage gekommen, nämlich wofür? Wofür soll ich in der Gemeinde mitarbeiten, mich anstrengen? Wofür soll ich andere vom Glauben überzeugen? Lohnt sich die Mühe überhaupt? Auf welches Ziel hin soll ich denn mein Leben ausrichten? Das ist eine äußerst wichtige Frage, wenn wir nicht nur in den Tag hineinleben wollen. Rick Warren schildert in seinem Buch Leben mit Vision eindrücklich die positiven Wirkungen eines zielorientierten Lebens. Er schreibt dazu, die Kraft, die in der Konzentration auf ein Ziel liegt, lässt sich am Beispiel des Lichtes verdeutlichen. Indirektes Licht hat nur wenig Kraft oder Wirkung. Man kann seine Energie aber konzentrieren, wenn man es bündelt. Mit einem Vergrößerungsglas lassen sich sogar Sonnenstrahlen so bündeln, dass sich Gras oder Papier entzündet. Und wenn man das Licht noch weiter bündelt, schneidet es als Laserstrahl sogar durch dicken Stahl. So ähnlich kann man die Energie seines Lebens bündeln, indem man sich äußerst erstrebenswerte Ziele setzt. Nichts ist so kraftvoll wie ein sinn- und zielorientiertes Leben. Und wie klar liegt unser Ziel eigentlich auf der Hand? Wenn wir Gott und seine herrlichen Zusagen von ganzem Ernst, wirklich voll ernst nehmen, welch ein herrliches Ziel hätten wir. Aber glauben wir wirklich von ganzem Herzen und aus voller Überzeugung an die wundervollen Verheißungen des Evangeliums? Wie viel Kraft könnte sich in uns entfalten, wenn wir uns bewusst machen, dass unsere Zielsetzung weit über die noch so großen, sonst menschlichen Ziele hinausgehen? Aber lächerlich sind dagegen in unserem Alltag die uns doch oft so wichtigen, ich sage einmal, irdischen Ziele. Gehalt, Anerkennung, beruflicher Erfolg, Macht und so weiter und so weiter, ohne dass ich das jetzt hier herabwürdigen will. Wie vergänglich aber ist das doch alles, wenn, um in unserem Bild zu bleiben, selbst ein Olympiasieg schnell vergessen wird. Paulus lässt dieses Bild jedenfalls nicht mehr los. Und so schreibt er auch an seinen Freund Timotheus, dass unser Ziel als Christen ein unvergleichlicher Siegeskranz ist. Ein Siegeskranz, der von Gott selbst vergeben wird und der in Ewigkeit seinen vollen Wert behält. Paulus erscheint es enorm wichtig, Timotheus dieses Ziel möglichst konkret vor Augen zu halten. Und das hat heute auch für uns nichts an Bedeutung verloren. Gott selbst gibt uns den Siegeskranz. Er wartet mit ausgestreckten Armen auf der Zielgerade unseres Lebens auf uns. Diese unvergleichliche Vaterliebe will Paulus uns geradezu beschwörend nahebringen. Dass wir sie bereits jetzt spüren und es nicht erwarten können, endlich bei ihm zu sein. Das soll uns bereits jetzt durch alle Schwierigkeiten führen. Und Gott selbst ist es, der uns auch ankommen lässt. Ankommen in seinem Reich. Wenn wir an ihm festhalten, bringt er selbst uns ans Ziel. Es ist also im wahrsten Sinne des Wortes kein gnadenloser Kampf, in den Paulus uns schickt. Es ist ein Wettkampf, bei dem, so paradox es auch klingt, die Sieger auf dem Gnadenwege festgestellt werden. Dafür brauchen wir uns auch nicht untereinander zu bekämpfen. Ja, deshalb können wir gnädig mit uns und mit anderen umgehen, weil wir uns eben nicht in Konkurrenz zueinander befinden. Es geht nicht darum, besser zu sein als andere. Aber gut sollen wir dennoch sein. Die Gnade macht, um beim Thema zu bleiben, nicht unsportlich. In meinem Leben brauche ich beides. Es entlastet mich ungemein zu hören, dass mein Siegespreis aus Gnade zugesprochen wird. Das hilft mir aus Angst, Verkrampfung und Erstarrung heraus. Und ich kann loslaufen. Selbst wenn ich das Ziel aus eigener Kraft heraus nicht erreichen kann, dafür sind meine Muskeln und mein Durchhaltevermögen zu schwach. Doch das ist auch gar nicht erforderlich. Denn wie heißt es schon so wunderbar bei Jesaja im Kapitel 40, Vers 31? Sie kennen sicher diesen Spruch. Die auf den Herrn harren, kriegen neue Kraft. Dass sie auffahren mit Flügeln wie Adler, dass sie laufen und nicht matt werden, dass sie wandeln und nicht müde werden. Die Gott auf den Herrn hoffen, genießen den Lauf ihres Lebens und erfreuen sich daran. Die, wie Jesaja sagt, auf den Herrn harren, kriegen neue Kraft. Sie laufen motiviert und beflügelt, weil sie frei sind vom Leistungsdruck. Und wenn ihre Beine nicht mehr laufen können, werden sie getragen, bis sie beim Vater ewig geborgen sind. Ist das nicht ein herrliches Ziel? Aber wie wir Menschen nun leider einmal sind, verlieren wir dieses Ziel sehr oft aus den Augen. Wir lassen uns von so manchen scheinbar wertvollen und angeblich doch so wichtigen Nebensächlichkeiten von dem eigentlichen Ziel ablenken. Leider oft auch durch Sorgen und Leid. Wie oft sind wir quasi nur nebenbei Christen und frönen unseren Eitelkeiten, unserem Geltungsdrang und lechzen nach Anerkennung anderer Menschen und sind beleidigt, wenn wir sie nicht bekommen. Dabei sollten wir uns immer vor Augen halten. Wir Christen, alle hier, die wir hier sind, sind Mitarbeiter Gottes, nicht irgendeines Menschen. Oder wir verstehen die Gnade falsch, beziehungsweise wollen sie falsch verstehen. Wir denken, wir brauchen in unserem geistlichen Leben keine Strukturen und Gewohnheiten, damit wir im Glauben wachsen. Wir warten auf den Heiligen Geist, warten auf Ereignisse aus der Höhe, auf Zeichen Gottes und warten, vielleicht ewig, dass etwas passiert. Diese Haltung ist entweder naiv oder sogar Selbstbetrug. Ohne Strukturen und ohne tägliche Gewohnheiten, ohne den Entschluss, unser geistliches Leben weiterzuentwickeln und zu pflegen, werden wir als Christen nicht bestehen. Das geht genauso wenig, wie wir, sagen wir einmal, abnehmen oder Kondition oder Muskulatur aufbauen können, wenn wir uns in den Sessel setzen und abwarten, was passiert. Ist das nicht absurd? Nehmen wir uns zum Beispiel nicht wie selbstverständlich tägliche Zeiten für unsere Körperpflege, hoffe ich jedenfalls, oder wir richten es ein, regelmäßig Sport zu treiben, Musik zu hören, zu lesen oder was sonst jeder gerne noch tut. Und nicht, dass ich falsch verstanden werde, das ist selbstverständlich okay so. Aber ist es uns wirklich nicht möglich, sich jeden Tag, ich sage jetzt mal ganz wenig, für wenigstens 10 Minuten zurückzuziehen und an Gott zu denken, Gottes Wort zum Zug kommen zu lassen, zu beten, zu meditieren, die seiner Persönlichkeit angemessene Form für diese Zeit sollte jeder für sich selbst herausfinden. Aber, und da sind wir wieder beim Thema, auch dazu gehört eben Disziplin. Denn wenn mir mein Ziel, Gottes Nähe zu spüren, wirklich wichtig ist, wenn mein Leben nicht in Alltäglichkeiten abgleitet und sinnlos werden soll, dann wird Disziplin zur absoluten Notwendigkeit. Wenn wir davon träumen, Großes zu erreichen, brauchen wir sie wie die Luft zum Atmen. Wenn wir uns wirklich wünschen, Partner, Eltern oder Freunde zu sein, die anderen Menschen das Evangelium näher bringen, wenn wir unseren Körper mit vernünftiger Ernährung oder sportlicher Betätigung in Form bringen wollen, wenn wir Gott von ganzem Herzen dienen wollen, dann brauchen wir im guten Sinne Disziplin. Wenn wir unser großes Ziel erreichen wollen, sollten wir daher das intensive Gebet, die Beschäftigung mit Gottes Wort, den Dienst in und an der Gemeinde und so weiter nie schleifen lassen. Denn die Belohnung dieser Art von Disziplin ist ein gefestigtes Leben als Christ mit den Merkmalen der Reife, der Erfüllung und der wirklichen Zufriedenheit. Das Problem dabei ist, dass der Lohn der Disziplin zwar groß ist, jedoch manchmal nicht unmittelbar spürbar wird. Dazu braucht man einen langen Atem, was in unserer schnelllebigen Welt, die auf sofortiges Vergnügen oder zumindest auf Wohlfühlen aus ist, zurzeit wenig gefragt ist. Aber wir werden nie eine wirklich tiefe Beziehung zu Gott aufbauen, wenn wir nur nach den Gesetzen der heutigen Gesellschaft leben. Heißt das aber nun, dass wir als Christen ein verbissenes, freudloses Leben ohne angemessene Entspannung führen müssen? Wenn Sie das jetzt herausgehört haben, haben Sie mich völlig missverstanden. Schauen wir uns dort dazu das Leben Jesu selber einmal an. Als Jesus auf Erden war, lebte er uns ein ganz ausgewogenes Lebensstil vor. Da gab es Bergwanderungen, Lagerfeuer am See, Bootsausflüge, Hochzeitsfeiern, Festessen und so weiter. Aber vor allem in seiner Beziehung zum Vater war er äußerst diszipliniert, mit Fastenzeiten, ganzen Gebetsnächten und so fort. Bei allen Aktivitäten zur Verherrlichung seines Vaters wusste er aber eben auch, dass fröhliche Begegnungen, vergnügliche Stunden zum Auftanken unbedingt notwendig sind. Er stellte seinen Lebensstil auf ein Gleichgewicht ein. Selbstdisziplin und Zielstrebigkeit auf der einen Seite, Entspannung, fröhliche Feste, Hobbys auf der anderen. Für wen das Leben als Christ nur noch ein einziger Frondienst ist, hat wahrscheinlich schon lange nicht mehr auf die Stimme des Heiligen Geistes gehört, die ihn eben auch zu Zeiten der Ruhe, der Meditation und Entspannung ruft. Wenn wir im guten und wohlverstandenen Sinne diszipliniert leben wollen, müssen wir eben auch echte Freundschaften suchen, Feste und Hobbys in unser Leben einplanen. Ich komme zum Schluss. Gott lädt uns ein, ein wohlgeordnetes, auf unsere Persönlichkeit abgestilltes Verhaltensmuster unseres geistlichen Lebens aufzubauen und zu pflegen. Dazu müssen wir eine Disziplin im besten Sinne aufbringen, damit wir ein wirklich erfülltes Leben führen können. Mit dem herrlichen Ziel, von Gott selbst den Siegeskranz zu erhalten und auf ewig in seiner liebevollen Nähe zu sein. Das bewahrt uns davor, in eine oberflächliche oder routinemäßige sonntägliche Frömmigkeit abzudriften. Doch Gott weiß eben auch, dass wir dabei Entspannung, Lachen, fröhliche Gemeinschaft, Spontanität und Feste brauchen, um eine lebenswichtige Balance zu halten, damit wir keine sauertöpfischen, gesetzlichen und eigentlich unausstehliche Menschen werden. Ich wünsche uns allen, dass wir dazu die richtige Balance finden. Amen.